Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Let's Talk Sisters. Wir haben bei dieser Folge heute einen ziemlich catchy Titel. Und zwar ist unser Titel Orthodoxie und Selbstermächtigung. Wir können da natürlich viel drin besprechen, worauf wir aber unser Augenmerk legen werden. Was wir besprechen wollen, ist im Großen und Ganzen Frauen und Religion. Wie werden Frauen, religiöse Frauen dargestellt im musealen Bereich, aber auch in der Popkultur? Was bedeutet es für eine nicht-jüdische Gesellschaft? Welche Erwartungen entstehen an Jüdinnen, an religiös lebende Frauen? Aber vor allem, wie kann man auch damit umgehen? Innerhalb von dieser Fragestellung, die wir uns da so stellen, werden wir natürlich viele verschiedene andere Themen auch noch abgreifen. Und mal wieder mache ich das heute nicht alleine, sondern ich freue mich sehr und ich begrüße ganz herzlich Sarah Susan zu dem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch schon drauf.
Um dich kurz vorzustellen, damit wir schon mal so einen kleinen Einblick haben. Du bist 1967 in Bremen geboren. Du bist dort war eine zu dem Zeitpunkt Gemeinde, eine jüdische Gemeinde, die gerade mal 130 Mitglieder gezählt hat. Du bist dann dort auf eine staatliche Schule gegangen und nach dem Abitur hast du ein Jahr lang in Israel gelebt. Im Anschluss hast du Judaistik und Pädagogik in Heidelberg studiert und hast dann in Stuttgart als Religionslehrerin gearbeitet und warst Leiterin der Religionsschule in Düsseldorf. Und seit 2014 lebst du mit deiner Familie in Frankfurt und seit 3 Jahren bist du Kuratorin für jüdische Gegenwartskultur im Jüdischen Museum in Frankfurt. Du hast unter anderem mitgearbeitet an dem Lehrbuch Lehre mich ewiger deinen Weg, Ethik im Judentum. Und das hat der Zentralrat der Juden in Deutschland zusammen mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund 2015 herausgegeben. Du bist Teil der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und veranstaltest da unter anderem auch ein Frauenschiur. Du fühlst dich dem modernen orthodoxen Judentum verhaftet und lebst nach dem Modell, welches vor allem die Verbindung von Wissenschaft und Religion, Tradition und Moderne in den Vordergrund stellt, ohne sich von der säkularen Welt abzuschotten. So, das sind viele Themen und ich glaube, wir kommen da auf das eine oder andere auch noch drauf zurück. Aber ich stelle jetzt zum Anfang die ganz klassische Frage, die ich allen stelle, für den Einstieg, weil wir hier bei Let's Talk Sisters sind. Bist du Feministin?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Also es müsste für mich oft erstmal geklärt werden, was denn Feminismus ist oder was wir damit meinen, wenn wir sagen, Feminismus muss sein, eine gerechte Gleichbehandlung von männlich und weiblich in unserer Gesellschaft, dann natürlich auf alle Fälle. Aber ich bin auch eher jemand, der sagt, es muss sowieso gleichberechtigte Behandlung geben für alle in einer Gesellschaft. Und da gehören die Frauen natürlich dazu. Nichtsdestotrotz will ich nicht kleinreden, dass es Probleme gibt, was Gleichberechtigung angeht, was Gleichwertigkeit angeht. Und die auch immer noch nicht gelöst sind, die es immer noch gibt. Stichwort gleiche Gehälter von Männern und Frauen in einigen Regionen zum Beispiel. Also das sind so ganz eklatante Momente, an denen wir das feststellen können. Und in diesem Zusammenhang bin ich natürlich Feministin. Das kann nicht sein, dass da Unterschiede gemacht werden und setze mich auch dafür ein. Also vielleicht bin ich Feministin, ja.
Und vielleicht als leichtere Frage, was bedeutet Selbstermächtigung für dich? Weil wir das so auch in unserem catchy Titel haben.
Auch da bedarf es einer Wortklärung, wenn man es so versteht, dass ich mich als Frau selbst ermächtigen muss, um bestimmte Dinge tun zu können oder sie erreichen zu können, dann bedeutet es viel für mich, ist ja ganz klar. Andererseits hat sich so in meinem Leben diese Frage oder es gab wenige Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich müsse mich jetzt weiblich selbst ermächtigen, um dieses oder jenes tun zu können. Vielleicht bin ich da sehr privilegiert bisher gewesen, das weiß ich nicht. In meiner Lebensgestaltung hat sich diese Frage nie gestellt. Und die hat sich nicht deshalb nicht gestellt, weil ich mich nur auf klassische Frauenrollen konzentriert habe, sondern die hat sich einfach nie gestellt, weil in unserem eigenen Familienmodell solche Fragen nicht auftauchten und ich mich nie zurückgesetzt gefühlt habe. Und vielleicht auch objektiv betrachtet von einer feministischen Perspektive aus auch nie zurückgesetzt war. Also Selbstermächtigung ist auch wieder so eine Sache zwischen persönlich und zwischen gesellschaftlich. Gesellschaftlich ist, denke ich, viel Selbstermächtigung nötig nach wie vor. Aber auch da die Frage, im Begriff, was ist denn damit verbunden, was ist damit gemeint und welche Strategien kann man entwickeln, um sich selbst zu ermächtigen. Nichtsdestotrotz, ich denke schon, dass der Feminismus im klassischen Sinne, wie wir ihn vielleicht so untereinander begreifen oder benutzen, auch im Gespräch, schon eine der größten Herausforderungen ist für das Judentum in der Moderne. Der Feminismus zwingt das Judentum, das zeitgenössische Judentum, jüdische Communities, sich ganz genau zu überlegen und zu entscheiden, welche Veränderungen allgemein und speziell in Bezug auf die Stellung der Frau im Judentum, sofern es sie denn so gibt, bereit ist vorzunehmen. Also das sind schon Themen, die wichtig sind, die auch in jüdischen Gemeinschaften wichtig sind, auch in orthodox-jüdischen Gemeinschaften wichtig sind.
Und dann noch die zweite oder jetzt schon die dritte Einstiegsfrage. Was bedeutet das Jüdischsein für dich und in deinem Leben?
Du hast ja schon gesagt, dass wenn ich mich irgendwo einordnen müsste, das betone ich nochmal, dann vielleicht in der modernen Orthodoxie. Aber ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sich gerne irgendwo einordnet, weil es nie so richtig passt. Also und nach meinem Verständnis ist es so, dass auch eine orthopraktische Lebensweise, und das ist ja eigentlich eine orthodoxe Lebensweise, also eine observante, eine Lebensweise, die sehr viel tut und somit zu einer Lebensanweisung wird. Also der Alltag ist durchorchestriert in gewissen Dingen, ist durchgeregelt. Und Beispiel koschere Ernährungsweise oder Beispiel den Schabbat zu halten. Also das sind Dinge, die begegnen einem jeden Tag oder jede Woche. Und ich für mich habe festgestellt, dass es einfach meine Lebensqualität gut gestaltet, gut darstellt, vermittelt mir Werte, es bringt mich in Wertegerüste im positiven Sinne, es trainiert mich, auf bestimmte Dinge einfach mehr zu achten. Und zwar nicht nur in Bezug, wenn ich nur auf Ernährung achte, dass ich dann immer auf Ernährung achte, sondern wenn ich auf Kleinigkeiten in Ernährung achte, dann trainiert mich das auch, gesellschaftliche Verhaltensweisen anzunehmen und auf Gruppen in Gesellschaften zu achten. Und nicht nur auf Kälber und Kühe oder so, ja, im tierquälerischen Zusammenhang. Also es ist so ein allumfassendes Lebensmodell und das bedeutet es auch für mich.
Ah ja, voll spannend. Du hast es gerade schon so leicht angefangen. Ich will gar nicht so richtig das Fass aufmachen, was bedeutet eigentlich Orthodoxie. Ich glaube, wir können vielleicht dann später nochmal kurz auf verschiedene Auslegungen eingehen. Aber was vielleicht irgendwie doch ganz wichtig ist, zu sagen, dass sozusagen die orthodoxe Lebensweise bedeutet, sich nach der Halacha zu richten, also nach den eigentlich gesetzesmäßigen Teil der jüdischen Überlieferung, der 613 Gebote beinhaltet. Und das ist, glaube ich, auch dann für vielleicht, worüber wir jetzt auch gleich noch alles besprechen wollen, ganz interessant, das im Hinterkopf zu halten, weil das nicht nur Gebote vom Essen sind, sondern eben zum Beispiel auch Gebote der Kleidung oder der Erscheinung. Und das ist auch etwas, was das orthodoxe Judentum ist. Es ist sichtbar, im Gegensatz zu vielleicht anderen Strömungen oder offensichtlicher. Man kennt es vielleicht, oder Frau oder Mann kennt es vielleicht von den jüdischen Männern, die orthodox leben. Da kennt man die Kippa und man kennt die Schläfchenlocken. Aber wir wollen ja hier nicht über Männer sprechen, sondern wir wollen ja auch vor allem über Frauen sprechen. Und deswegen gibt es ein ganz tolles und spannendes Thema, und zwar ist das Fashion, und zwar Jewish Fashion. Ich würde dich ja ganz gerne fragen, was ist denn Jewish Fashion? Was ist das für Frauen? Wie sieht das so aus?
Das ist so ein bisschen zweigeteilt, das Thema, ja. Also wenn wir Jewish Fashion benutzen, das Wort, dann ist das auch so ein bisschen modernes, hippes Wort, das sich wahrscheinlich wirklich nur bezieht auf Frauenkleidung, ja, und trendy Frauenkleidung. Und wenn wir aber die Frage stellen, was ist jüdische Kleidung, dann ist es nochmal ein anderes Gebiet. Nichtsdestotrotz gehören beide zusammen. Also eine jüdische Kleidung wäre zum Beispiel bei den Männern vielleicht der Talit, ja, der Gebetsschal oder ein Kippa. Das ist dann eine traditionell jüdische Kleidung. Bei den Frauen ist es vielleicht, bei den religiösen Frauen ist es irgendeine Form von Kopfbedeckung, die sich unterschiedlich äußern kann. Und jetzt sind wir schon im Thema der Jewish Fashion. Denn Kleidung ist auch durch Kultur geprägt und durch regionale Kultur geprägt. Also Fashion, Menschen allgemein, die in Nordafrika leben oder lebten, sahen vielleicht anders aus und sehen anders aus als in Nordamerika oder so. Ne? Das verwischt natürlich heute, ist klar, und transportiert sich ganz schnell. Aber wir haben regionale Unterschiede. Und so hat sich zum Beispiel in Osteuropa, im jüdischen Osteuropa, vielleicht durchgesetzt, Perücken zu tragen für verheiratete Frauen. Manche Communities hatten dann Perücken und da drauf noch ein Tuch, um sich zu ihrer eigenen kleinen Gruppe nochmal kenntlich zu machen. Genauso wie auch die Männer, über die wir zwar nicht reden wollen, aber nur um die männlichen Zuhörer vielleicht in ein Verständnis bringen zu können. Genauso wie die Männer dann an der Art ihres Strämels, also ihres Pelzhuts oder ihrer Pelzmütze zeigen konnten, zu welcher Community sie gehören.
Oder auch der Mantel, oder?
Der Mantel, also der Kaftan oder das Jackett oder wie lang das ist oder wie lang die Hosen sind. Manche waren so Kniebundhosen mit weißen Strümpfen, das gibt es zum Teil heute noch. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Vielfältig.
Vielfältig, auf alle Fälle. Selbst innerhalb der Ultraorthodoxie gibt es Vielfältigkeit. Schau mal an. Aber für Frauen ist es vielleicht nochmal anders. Denn, warum auch immer, viele Frauen haben Spaß an Mode und haben Spaß an Fashion. Ja, das brauchen wir hier jetzt nicht aufdröseln, warum das so ist, aber das ist, glaube ich, ein Fakt. Und die orthodoxen Frauen haben sich und beschäftigen sich auch immer noch stark damit. Und es gibt eine stärker werdende, selbstbewusste, ausdrucksstärkere jüdische Frauenwelt, die den Spaß mit Fashion sich auf die Fahnen schreibt. Und zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele jüdisch-orthodoxe Instagrammerinnen, Influencerinnen, wo man also ihnen folgen kann und kriegt irgendwie neue Tipps oder Ideen oder sie nähen selber, sie entwerfen selber Klamotten und vertreiben die, also nutzen diese Social-Media-Plattform auch als Werbung. Und da sehen wir, dass es gar nicht wie bei den Männern schwarze und weiße traurige Kleidung sein muss, sondern das ist bunt gemischt, das ist ausdrucksstark, es ist kreativ und es wird sehr selbstbewusst vorgetragen und vorgeführt. Und mag damit zusammenhängen, dass vielleicht auch in der jüdisch-orthodoxen Welt Frauen irgendwie doch vielleicht mehr Freiheiten haben für gewisse Themen und Dinge, als man vielleicht im ersten Moment denken würde oder vielleicht sogar auch mehr als Männer haben. Ja, also für eine Frau ist es viel leichter, sich bunt und schrill anzuziehen. Keiner wird da irgendwie merkwürdig gucken, als wenn ein orthodoxer Mann das tun würde. Also es ist auch ein Ausdruck von gesellschaftlicher Entwicklung. Es ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, von selbstbewusster Darstellung. Und es hat natürlich trotzdem ein eigenes Stellungsmerkmal im Vergleich zu dem Instagram-Account von H&M oder Primark oder C&A, dass die Kleidung, die in der Jewish Fashion präsentiert wird, eben den jüdisch-orthodoxen Vorstellungen entsprechen. Das heißt, wenn es um eine gewisse Freizügigkeit geht, den Körper zu zeigen, dann hat es da eben unterschiedliche Richtlinien, je nach Community. Ob man jetzt den Ellbogen mitzeigt, ob man nur langärmlich, wie lang der Rock sein darf, ob er auch bis zum Knie sein darf oder nur bis zum Boden gehen darf und so weiter. Also das sind die einzigen Merkmale und auch Alleinstellungsmerkmale, die man vielleicht bei der Jewish Fashion hat und die man auch bei der Muslim Fashion findet. Also es gibt sehr viele muslimische Designerinnen, die genau das eigentlich machen, was die orthodoxen Designerinnen der Jewish Community auch machen. Und da ist auch eine interessante Schnittstelle und sie begegnen sich da auch. Das kann man gut sehen in den Social Media. Sie begegnen sich, sie gehen Allianzen ein, sie interessieren sich füreinander und sie schieben alles, was vielleicht politisch ist oder so, einfach beiseite. Das interessiert sie nicht. Sie vereinigen sich auf einer Ebene, die ihnen Spaß macht und die ihnen gut gefällt.
Ja, und auch, also weil du gerade so die großen Modefirmen genannt hast, tatsächlich ist unter dem Titel Modest Fashion wirklich eine Entwicklung da, dass H&M oder ASOS, also einige große Firmen, die tatsächlich auch dem nachgehen und da Dinge tatsächlich auf den Markt bringen, weil es da einfach auch natürlich Käuferinnen gibt, ja, also weil es einfach ein Markt ist, der erkannt wird, ja.
Alle großen Firmen tun das. Alle großen Firmen tun das. Sogar die Designer tun das. Von Dior über Lagerfeld hat das gemacht, über Chanel. Alle tun das, entwerfen eigene Modest Fashion Kollektionen. Weil, wie du sagst, der Markt dafür da ist. Gerade mit der großen Öffnung auch in die arabische Welt, ja, und in die wirtschaftlich gut gestellte arabische Welt, Dubai, Abu Dhabi und so, also die Emirate. Das ist ein riesiger Markt, ja. Also, dass kein Designer würde da nicht zugreifen. Das eröffnet natürlich nochmal ganz neue Perspektiven.
Und jetzt mal außerhalb, oder das ist sozusagen die innere Perspektive, dem gegenüber steht aber natürlich auch die gesellschaftliche Erfahrung, die man macht, wenn man tatsächlich religiös gekleidet ist und sichtbar religiös. Und ich sage jetzt hier explizit religiös, denn es ist ja oft überhaupt gar nicht von einer nicht religiösen, nicht jüdischen, nicht muslimischen Gesellschaft erkennbar, was tatsächlich diese Kleidung im Detail bedeutet und wo man sich dazugehörig fühlt. Aber trotz allem ist eigentlich steht da schon eine Erfahrung irgendwie dahinter, die natürlich als sichtbar religiöse Frau ja gemacht wird. Wie würdest du die beschreiben, diese Erfahrung?
Ja, also ich glaube jetzt hier in Deutschland zum Beispiel oder so im mitteleuropäischen Raum ist natürlich diese sogenannte Kopftuchdebatte immer wieder heiß und wird auch immer wieder neu geführt, verhärtet sich auch immer mehr. Und daran kann man aber eigentlich sehen, was sich auch muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, zum Teil hier ausgesetzt sehen. Also eine Muslima, die irgendwie ein sichtbares Kopftuch trägt und das sichtbar ist für die Gesellschaft, dass das aus religiösen Gründen passiert, berichtet fast täglich von irgendwelchen Übergriffen, ist vielleicht das Extrembeispiel, aber es können auch Äußerungen sein, es können Blicke sein, auch in ihrem beruflichen Umfeld, wenn sie irgendwo arbeiten oder wenn sie durch die Straße gehen, dass da kein Verständnis ist. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so eins der Phänomene der Zeit. Es gibt wenig Verständnis für Religion und Religiosität oder religiöse Praxis. Und als Beispiel, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt aus medizinischen Gründen, Chemotherapie oder Haarausfall oder was auch immer, dann hat jeder sofort Verständnis. Also aus physischen Gründen ist es völlig in Ordnung und man erfährt sofort Empathie. Tut das eine Frau aus religiösen Gründen, ist die Gefahr groß, dass sie sich rechtfertigen muss, dass sie angegriffen, beleidigt wird. Ne? Also dass spirituelle Gründe haben keine Hochkonjunktur heutzutage. Und dementsprechend glaube ich, dass viele, gerade muslimische Frauen, da auch immer in Rechtfertigungsdruck sind. Und der Leidensdruck ist, glaube ich, groß. Ich selbst habe wenig dieser Erfahrung gemacht, weil ich vielleicht ja auch nicht so als jüdisch erkennbar bin, wie du sagst. Ja, also meine Strickjacke sieht nicht jüdisch aus. Das Einzige ist vielleicht, wenn ich dann eben meine Kopfbedeckung aufhabe. Das kann auch mein Beret sein oder eine Wintermütze oder ein Turban oder so. Und mit Mütze fällt man gar nicht auf, ja, da wird man nicht angesprochen. Manchmal werde ich angesprochen, wenn ich einen Turban habe, aber zu 99,9% sagen die Leute, oh, das finden sie toll, wie machst du das denn? Einmal hat mir aber auch jemand auf der Straße hinterher geschrien, schon wieder so eine Kopftuchtante. Ja, okay, was auch immer das meinen mag. Also das ist vorhanden, aber ich würde sagen, der Druck und die Angriffsfläche ist von muslimischen Frauen viel, viel größer. Sie haben da viel mehr auszuhalten. Als wir paar vielleicht sichtbare jüdische Frauen in Deutschland.
Ja, und dann eben auch als jüdische Frauen erkennbar sozusagen. Also ich glaube, da sieht man ja ganz klar einfach die Stigmata und auch die Rassismen, die da irgendwie dahinter stecken, dass überhaupt gar nicht groß Differenzierung möglich ist. Und nur als kurzer Einwurf, apropos Kopftuchdebatte, wir hatten erst letzte Woche ein neu aufgesetztes Gesetz. Also es gibt mehr Freiheit, Verbote von Kleidung und religiöser Freiheit im Beamtentum durchsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, ursprünglich war das Gesetz dafür da, dass zum Beispiel Tätowierungen von rechten Symbolen nicht sichtbar sein dürfen. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich auch so auslegbar und es wurde darüber diskutiert, dass eben religiöse Kleidung auch im Beamtentum sozusagen verboten werden kann. Ja, das Gesetz sagt das nicht, dass es verboten wird, aber es gibt mehr Freiheit, Bund und Ländern das zu verbieten. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Debatte, weil wir hier vom Beamtentum sprechen und weil es auch total, also die ganze Kopftuchdebatte ist einfach schwierig, ist einfach auch in sich unschlüssig, weil man immer damit argumentiert, man würde Frauen als Fremdwirkung sozusagen ihnen vorschreiben, was sie zu kleiden haben und macht das dann aber im Prinzip genau so.
Man benachteiligt sie auch. Also das finde ich halt, das ist für mich so das Paradoxon daran. Ja, also einerseits identifiziert man, wenn man solche Gesetze verabschieden möchte oder Bestrebungen hat, identifiziert man die in dem Fall vielleicht muslimischen Frauen als unterdrückt, das Kopftuch als Ausdruck der Unterdrückung, steht entgegen einer muslimisch-weiblichen Emanzipation oder wie auch immer. Andererseits lässt man sie vielleicht noch das Referendariat machen, weil das im Rahmen ihrer Ausbildung ihnen vielleicht zusteht, aber übernimmt sie dann nicht in den Staatsdienst. Also das ist für mich eigentlich der größte Widerspruch in dieser ganzen Frage. Ne? Und da fehlt mir eigentlich auch die feministische Community. Und das ist so ein Punkt, wo ich vielleicht auch eine gewisse Fehlleitung von dem starken Feminismus hier in Europa sehe, dass er sich zu sehr auch in den 70er Jahren eigentlich orientiert hat an dem männlichen Vorbild. Das heißt, eine Gleichberechtigung konnte dann erreicht werden, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt und wenn die Männer eine bestimmte Voraussetzung erfüllen lassen. Und da gibt es Beispiele, weiß ich nicht, der Hosenanzug, ja, der dann auch für Frauen plötzlich in der Businesswelt irgendwie aktuell wurde, einem wallenden Wickelrock wäre eine Managerin wahrscheinlich bis heute nicht akzeptabel, ja. Und also es sind so Orientierungen, die stattfinden, die immer an männlichen Bildern passieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Das passiert noch zu wenig, finde ich, immer noch viel zu wenig, dass man versucht, seine eigene Weiblichkeit, wie auch immer die definiert wird, das muss jeder mit sich aushandeln, aber seine Weiblichkeit zu zelebrieren und zu fordern, dass diese Weiblichkeit schon reicht, um eine Gleichwertigkeit zu erfahren und nicht das Männlichwerden als das Ideal gesetzt wird. Also das sind so dogmatische Dinge, die es in der feministischen Entwicklung gab und die meiner Auffassung nach noch lange nicht überwunden sind. Und das sehe ich an solchen Punkten, dass mit vorneweg bei den großen Kritikerinnen der muslimischen Kopftuchträgerinnen ist oftmals die feministische Bewegung, anstatt sie in den Schutz zu nehmen und zu sagen, das sind auch Frauen, die haben ihre Gründe und wir müssen ihnen helfen, dass sie mit ihren Bedingungen und ihren Setzungen, die sie machen, eine Gleichberechtigung in dieser Gesellschaft erfahren können. Und das ist noch nicht genug da. Das ist noch zu dogmatisch und immer noch zu männlich geprägt. So sehr es vielleicht der feministischen Bewegung nicht gefallen wird, das zu hören. Aber ja. So ist mein Eindruck.
Ja, und das ist auch, ich glaube, wir sprechen hier von so einem westeuropäischen christlichen Feminismus, der also in dem Sinne geprägt ist. Diese Kopftuchdebatte ist irgendwie, ja, unschlüssig, weil man schiebt sozusagen die Diskussion um extreme Religion. Ja, darum geht's ja ursprünglich. Also man meint ja zu schützen müssen und Unterdrückung. Aber diese Diskussion, die man durchaus führen kann, ja, schiebt man auf die Frauen und deren Kopftuch. Anstatt sich über extreme Varianten von Religion zu unterhalten, die anderen Menschen Ungutes tun. Also da ist irgendwie einfach, und dann hat man es wieder, irgendwie schiebt man es auf die Frauen, das sind die Opfer, das sind die Unterdrückten, anstatt denen überhaupt eine Stimme zu geben. Und das ist natürlich auch, also ich bin da voll bei dir, das ist ein Riesenkritikpunkt, den wir einfach an große Teile des westeuropäischen, christlich geprägten Feminismus haben. Ja. Weil was da ganz gut reinpasst, ist auch noch, wenn wir aufs Museum jetzt kommen, es gab in Frankfurt 2019 vom Museum für angewandte Kunst gab es nämlich eine Ausstellung, die genau das oder ähnliches thematisiert hat, beziehungsweise das auch ausgelöst hat. Und zwar ging es da eben um Muslim-Fashion. Und da wurde, so viel ich weiß, schon im Voraus, bevor überhaupt die Ausstellung tatsächlich zu sehen war, wurde schon darüber gesprochen, ob man hier nicht die Unterdrückung der Frau feiern würde. Und das sind natürlich extreme Reaktionen auf eine Ausstellung, wo es um Fashion geht und um Fashion, die halt nicht dem westeuropäischen Fashion entspricht. Und ich würde dich da einmal fragen, was sagst du zu diesen Reaktionen als Kuratorin und was sagst du als jüdisch-religiös lebende Frau zu diesen Reaktionen?
Als Kuratorin kann ich das Museum für angewandte Kunst und das Team und den Direktor nur beglückwünschen, dass sie das gemacht haben, weil das natürlich auch, finde ich, Aufgabe von Museum ist und von jedem Museum ist, gesellschaftliche Themen aufzugreifen, sie mal auch neu aufzubereiten und neu zu präsentieren. Diese Ausstellung, die kam ja eigentlich aus Amerika und war dann an der ersten Station hier in Frankfurt in Europa. Und die hat eigentlich genau das getan, sehr vorsichtig. Ja, wobei, was mir gut daran gefallen hat, auch als Kuratorin, ist, dass sie sich nicht auf Kopftuchdebatten eingelassen hat. Schon nicht in der Ausstellungsgestaltung. Da ging es wirklich um das, was wir vorher schon angesprochen haben, um Zelebrieren von schöner Mode, von Weiblichkeit, von Selbstbewusstsein, die Modelle, die dort ausgestellt waren. Das war wahnsinnig viel, unheimlich schön in Szene gesetzt und ohne das zu sehr an das Kopftuch anzuheften. Also diese Modellpuppen in ihren Stylings von Dior und so, die hatten Kopftücher, weil das dazugehörte. Ja, das ist klar. Aber die waren unheimlich schön. Und ich finde, da hat das Museum das sehr, sehr gut und klar umgesetzt. Was mir auch gefallen hat als Kuratorin, war so ein bisschen die klare Verteidigung auf der Sache, sich nicht einzulassen als Museum auf diese Kopftuchdebatten und das auch klar zu machen, dass es hier überhaupt nicht darum geht, sondern wirklich um eine Ästhetik und einen neuen Trend, der in der muslimischen Community, in der religiös-muslimischen Community da ist und der in der Fashion- und Designerwelt da ist. Und den zeigen wir einfach mal und den zeigen wir ästhetisch schön. Und es ist ja nun auch nicht so, dass sie nicht auch ein bisschen vorsichtig versucht hätten zu thematisieren, dass es durchaus Kritik an vielleicht einer Position der Frau im strengen Islam geben dürfte. Ne? Es gab, sie haben dort Videos gezeigt von muslimischen Rapperinnen, die ein Video in der Internetwelt verbreitet hatten, wo sie halt mit Kopftuch und so fancy ein Rap machen. Ja? Oder es war Kunstvideo, eine Videoinstallation zu sehen, wo halt zwei große Bildschirme sich gegenüberstanden und auf dem einen Bildschirm war halt, ich glaube, ein iranischer Sänger an einem Mikrofon zu sehen, der also schön irgendwas sang und auf dem anderen Bildschirm war dasselbe Setting, eine Frau, die auch vor einem Mikrofon stand und auch Bewegung machte, dass sie irgendetwas sang, aber es kam gar kein Ton. Ja, also es war auch eine ganz interessante Auseinandersetzung, aber nicht zu urteilshaft und nicht zu verurteilshaft, sondern es klang sehr vorsichtig an, aber es hat den Hauptpunkt gesetzt auf die Schönheit dieser Kreationen, dieser Fashion-Kreationen. Die Reaktion war natürlich, wie du sagst, auch im Vorfeld schon, schlugen hohe Wellen, ja, also was alles an Symposien veranstaltet wurde zur Darstellung der vermeintlich diskriminierten muslimischen Frau auf wissenschaftlicher Ebene. Es gab wohl auch Drohungen so stark, dass man die Ausstellung schützen musste. Also es musste wie am Flughafen vorher Taschenkontrollen stattfinden und so. Das ist natürlich sehr dramatisch. Als Userin habe ich mir natürlich diese Ausstellung angeschaut. Das war schon gegen Ende. Das heißt, diese ganzen großen Events und Debatten waren eigentlich schon vorbei. Also meine Taschenkontrolle fiel ganz klein und schnell aus. Aber mir hat, also die Ausstellung hast du schon gemerkt, die hat mir gut gefallen. Und ich fand das sehr schön. Es stiegen also vor dem Museum für angewandte Kunst unten am Main, stiegen also volle Busse, Busladungen von offensichtlich muslimischen Frauen aus. Busse kamen aus dem Ruhrgebiet und aus Norddeutschland und überall her, die angereist waren, um sich diese Ausstellung anzugucken. Und die da also durchgingen und das sich zeigten, guck mal, wie toll. Und also das einfach nur schön fanden und das als Fashion-Liebhaberin interessant fanden. So ähnlich habe ich das auch gesehen. Ich bin mit einer Freundin durchgegangen, die jüdisch ist, aber nicht orthodox ist. Und wir haben beide also staunend vor diesen tollen Kreationen gestanden. Das war eigentlich mein persönlicher Zugang, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, und das hat ja auch was von Selbstermächtigung oder überhaupt von Empowerment, eine Ausstellung für diese Gruppe von Frauen zu machen. Also sie damit ja auch anzusprechen und sichtbar zu machen und eben nicht dann christlich-westeuropäische Feministinnen sich zu richten, sondern eben an diese Minderheit, die sie ja ist, dann letztendlich eine Ausstellung zu richten.
Ja, vor allen Dingen ist bereitzustellen. Ja. Ne, also das Forum dafür bereitzustellen. Ja. Ne, also sie haben, das Museum für angewandte Kunst hat, glaube ich, jetzt nicht versucht, irgendeine Form von Selbstermächtigung oder das war sicher nicht so Programm, ja, sondern einfach eine Plattform zu bieten, einen Raum dafür zu bieten und das als Museum auch ästhetisch schön aufzubereiten. Das war echt gelungen.
Und dann können wir gleich zu deiner Arbeit übergehen. Du bist für jüdische Gegenwartskultur Kuratorin. Ja, was ist das? Ich glaube, da gibt es eine sehr breite Definition und vielleicht stellt sich jeder so ein bisschen was anderes drunter vor. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen oder vielleicht auch, warum es so wichtig ist, das zu vermitteln.
Ja, also was steckt da drin? Da stecken ja Worte drin, ne? Also da steckt jüdisch drin, okay. Also irgendwas ist daran jüdisch. Da steckt Gegenwart drin, das verstehen wir auch. Also es geht um ein Jetzt. Und da steckt Kulturen drin, Kulturen als Ausdrucksformen. Also das ist das, was wir sammeln, was ich sammle, nämlich Ausdrucksform von jüdisch sein oder jüdischen Themen oder jüdischen Communities im Heute. Das ist so im Wesentlichen der große Bereich. Jetzt kann man natürlich fragen, wie kann man denn sowas sammeln? Ne? Also Kuratoren sammeln ja auch. Das ist eine schwere Frage und an der ackern wir uns auch weiter ab. Das tun wir nicht alleine. Andere Museen tun das auch. Nicht nur jüdische. Auch historische Museen müssen sich natürlich fragen, wie sammeln wir Gegenwart? Ja? Wir haben uns da in den letzten ja, seit 3 Jahren bin ich am Museum. Im letzten Jahr, sagen wir mal, ganz stark auf den digitalen Bereich fokussiert. Denn da passiert einfach viel Gegenwart. Ja, also es ist ein Facebook-Post oder ein Tweet, der jetzt kommt, der ist wirklich so nah dran, wie es der Zeitungsartikel oder der Fernsehbericht am Abend oder am Tag später nicht sein kann. Und dazu kommt, dass natürlich in den, ich sag's mal, großen Medien nicht immer unbedingt persönliche Stimmen vorrangig zu Wort kommen, sondern das ist ja schon weiter bearbeitet, das ist schon sekundär. Aber ein Facebook-Post zu einem bestimmten Thema ist sehr primär von einer Person, die jetzt etwas, ein Statement macht zum Beispiel zu einem Thema oder einem Prozess, der uns als Museum interessiert. Ich möchte nur das Beispiel geben, daran wird es vielleicht nochmal sehr deutlich, war der Anschlag auf Halle vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, glaube ich schon fast, wo am selben Abend nach Yom Kippur, nach diesem Anschlag, einige der Leute, die in der Synagoge waren, gepostet haben, haben ein Video von sich aufgenommen, wie sie rausgehen aus der Synagoge, sie halten das Smartphone vors Gesicht und reden einfach nur rein, was ihnen widerfahren ist und wie sie sich fühlen. Solche Sachen, die sammle ich dann natürlich, die nehme ich auf, die archiviere ich in irgendeiner Form, die gehen ein in unsere Datenbank. Denn auch das sind Objekte, also das sind on digital objects, sagen wir, ja. Die eignen sich gut, um Gegenwart zu sammeln. Aber eben nicht nur. Also es manifestiert sich vielleicht, um so ein bisschen Beispiel auch aus unserem Museum zu geben. Mhm. Gegenwart manifestiert sich sowieso fast überall in unserem Haus. Es gibt immer auch Gegenwartsbezüge oder meistens auch Gegenwartsbezüge. Und das ist ja auch ganz logisch. Also wir und auch unser Publikum kommen ja aus der Gegenwart. Wir kommen mit Fragen aus der Gegenwart, wir kommen mit Geschichten aus der Gegenwart und stellen die jetzt an andere Themen, auch an historische Themen. Wir haben für die Dauerausstellung Interviews aufgenommen mit jüdischen Leuten aus Frankfurt, die hier irgendetwas erlebt haben seit 1945. Natürlich festgemacht an großen Themen, die es so gab. Also die ersten Jahre nach Überleben, die DP-Zeit, ja, oder Beispiele aus den 70er Jahren, die linke Studentenszene, wo dann eben auch jüdische Studenten und Studentinnen sich beteiligt haben, ihre Erfahrungen aus der Zeit. Oder eben auch Impulse aus dem Heute. Sei es nur, dass es eine Speisekarte ist von einem Deli im Bahnhofsviertel, das gar nicht koscher ist, aber das heißt Maxi Eisen und die Betreiber sind jüdisch. Und Maxi Eisen war ein jüdischer Gangster aus den 20er Jahren aus Chicago. Und sie wählen halt diesen Namensgeber aus oder führen auf ihrer Speisekarte neben Pulled Pork, also du siehst, das ist nicht koscher, auch Matzeballsoup oder so. Ne? Also auch das sind kleine Ausdrucksformen von jüdischer Kultur, die uns auch etwas verraten über die eigenen Zugänge zur eigenen Jüdischkeit. Das sind Themen, die man im Museum finden kann. Oder wir finden im Judaika-Bereich, also jüdische Kultusgegenstände, Kiddushbecher, Schabbesleuchter, solche Sachen, stellen wir oft auch ein modernes Beispiel daneben. Also wir haben eine sehr schöne Sammlung mit historischen Judaika, aber meine Kollegin, die den Bereich betreut, hält auch immer Ausschau nach modernen Pendants, ja, also nach witzigen, kreativen, neuen künstlerischen Modellen. Also auch da ist Gegenwart zu sehen, denn auch anhand dieser Objekte drückt sich ein Zugang aus zu den Themen, die diese Kultobjekte mit sich bringen. Ein anderer Bereich wäre der des religiösen Bereichs, wo wir 5 Frankfurter Rabbiner und Rabbinerinnen befragt haben, verschiedene Fragen, von denen wir glauben, dass das Publikum sie interessant findet. Was ist jüdisch? Was ist koscher? Aber auch persönliche Fragen. Warum sind sie Rabbiner oder Rabbinerin geworden? Was ist ihr Lieblingsort in Frankfurt? Und das haben wir zu einer großen Videoinstallation zusammengebaut, die in einem Kaffeeraum, in einer Coffee Lounge ist. Man kann sich also einen Kaffee holen, kann sich gemütlich dahinsetzen und kann dann an Tablets Fragen auswählen und dann werden auf der großen Videoleinwand also diese 5 Gestalten, diese Fragen. Und man kann sehr viel daran feststellen, an gegenwärtiger, auch jüdisch-religiöser Auseinandersetzung, an ethischen Themen, die einfach das Heute betreffen. Also Gegenwart ist ein starkes Thema bei uns und findet sich eigentlich fast überall im Haus.
Ja, ich würde da gleich sozusagen nochmal spezieller drauf eingehen, weil wir ja
momentan auch eine Ausstellung haben, die immer noch nicht offen war. Sie war mal zwischendrin offen. Hoffentlich bald wieder.
Ja, erzähl mal gerne ein bisschen. Das interessiert mich auch brennend.
Ja, also ich mache nur kurz eine Schwenker. Letztendlich haben wir verschiedene Standpunkte, an denen wir tatsächlich ausstellen und haben zum Beispiel, also wir haben die Hauptausstellung, die ist bei uns im Museumsdépendance und da wird ausgestellt eben verschiedene Objekte, die feministische Positionen im orthodoxen, im modernen eben oder auch ganz, ganz wunderschönen Schmuck. Ich will das gar nicht so vorn wegnehmen an den Objekten. Oder im großen Textilmuseum in Augsburg haben wir eine Intervention. Also es gibt verschiedene jüdisch-feministische Standpunkte und Perspektiven an unterschiedlichen Stellen zu verschiedenen Themen, wie eben auch Textil und Mode. Aber die Frage, die wir uns ja irgendwie stellen oder die man sich vielleicht mittlerweile stellen muss, wie stellen wir denn Frauen im Museum dar? Also explizit, ja, also wenn es tatsächlich um Frauen geht und wie ist deren Darstellung und was für einen Raum bekommen die oder können sie im Museum bekommen? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das sind wichtige Fragen, ne? Weil uns ja Frauen auch gesellschaftlich sehr beschäftigen im Moment in verschiedenen Bereichen und somit natürlich auch im jüdischen Bereich und klar auch im jüdischen Museumsbereich. Ne? Das wird in Augsburg nicht anders sein als in Frankfurt oder in Berlin. Es wird oft nach Frauenthemen gefragt, ja. Also auch das schon wieder. Du siehst, ich bin sehr genau mit Begriffen manchmal oder mich stören manchmal Begriffe. Frauenthemen, sind das dann Themen nur für Frauen oder ist das Thema dadurch gekennzeichnet, dass da Frauen drin vorkommen? Oder es ist ein bisschen schwierig, ja. Ich finde, dass auch Themen, die man vielleicht erstmal mit Frauen assoziieren würde, auch Männer interessieren sollten und auch oftmals tun. Aber nennen wir es mal Frauenthemen. Also es ist ein Bereich, ist die Mikwe, ja, das rituelle Tauchbad, das heutzutage mehrheitlich noch von Frauen genutzt wird, ursprünglich aber für Männer und Frauen konzipiert war und oftmals so ein Reizthema ist, ja, dass da sich spiegeln würde, die Unterdrückung der Frau oder so. Das können wir später vielleicht nochmal diskutieren, aber wir haben auch ausgestellt in der Dauerausstellung ein Video. Das ist eine Arbeit von Ruth Schreiber von 2004. Das heißt Kasher, Kasher, Kasher. Man muss wissen, Kasher ist das hebräische Wort für koscher, also tauglich. Ja, es bezieht sich nicht nur auf Essen, es bezieht sich auch auf Zustände oder auf Abläufe und meint im Bezug zur Mikwe, wenn die Frau untertaucht, dass sie in der Regel dreimal untertaucht und eine Frau, die das begleitet, das ist ihr Beruf, eine Mikwefrau, eine Balanit, guckt halt, ob wirklich das, die Frau ganz bedeckt war und sagt dann nach jedem Tauchgang Kasher. Ja, und deswegen dieses Kasher, Kasher, Kasher. So nennt also Ruth Schreiber ihre Arbeit. Man kann in diesem Video kein Mikwegang sehen, sondern man sieht sie selbst, die sich aufnimmt, selbst aufnimmt, wie sie sich praktisch vor dem Mikwegang, vor dem Tauchgang abschminkt, ihre Perücke, also sie trug Perücke, ihre Perücke abnimmt, also sich vorbereitet auf dieses Mikwetauchen, was ohne jegliches Make-up und sonstige störende Gegenstände oder Trennendes zwischen Wasser und Haut sein könnte. Auch Schmuck wird abgelegt. Also sie entledigt sich dieser ganzen Sache ganz ausgiebig und dann gibt es einen Cut, also man sieht nicht, wie sie in die Mikwe geht, aber man sieht, dass sie dann praktisch wieder genau vor diesem Spiegel steht und fängt das Ganze dann rückwärts wieder an, also legt ihr Make-up langsam wieder auf, ja, und am Ende zieht sie halt die Perücke auf und ist dann wieder so, wie sie vorher war. Dazwischen war aber irgendwas, ja. Das ist eine ganz schöne Arbeit.
Da kann ich gleich Werbung machen, nämlich für alle AugsburgerInnen. Wir haben das auch in der Ausstellung.
Siehst du, okay.
Also man kann sich das durchaus anschauen in Kriegshauer.
Ja, also sie schildert diese ganze Sache auf eine sehr reduzierte Weise, auf eine sehr persönliche Weise und hebt sie komplett raus aus irgendwelchen Diskursen oder Kritikdiskussionen, die dann da wieder stattfinden können und macht das so sehr persönlich und still und ansprechend, finde ich, ja. Ein anderer Bereich natürlich, und den kann ich ja nicht unerwähnt lassen, ist unsere Wechselausstellung, die kurz nach unserer Eröffnung des Hauses auch eröffnet hat. Die weibliche Seite Gottes heißt sie. Da geht es um weibliche Seiten, die Gott aus dem hauptsächlich monotheistischen Religion heute noch hat. Das sind Spuren, die übrig geblieben sind vielleicht von Kulten und Religionen des alten Orients, in dem weibliche Gottheiten, Göttinnen durchaus eine Rolle hatten, angebetet wurden. Es gibt Figurinen, ja, von Göttinnen ganz eindeutig, die kennen wir alle. die Ausstellung versucht so ein bisschen zu beobachten, was ist denn aus denen geworden im Laufe der Jahrtausende? Sind die einfach irgendwann komplett weggefallen und im monotheistischen Gott, ob der nun männlich oder weiblich ist, einmal dahingestellt, aber ist das da irgendwie aufgegangen? Und wenn ja, wo sind die noch Spuren daran zu sehen? Das ist eine ganz spannende, schöne Ausstellung. Sie stellt auch immer künstlerische Auseinandersetzungen an die Seite. Also es gibt Beispiele von einer Frau, die eine Megillat Esther, also eine Esther-Rolle geschrieben hat, richtig nach religiösen Vorgaben, wie das auch ein Sofer tun würde. Ja? Oder es gibt einen weiblich konnotierten Torahmantel, der die Form hat einer Corsage. Ja? Und man kann dann auch nicht immer alles nur so schieben auf, naja gut, das sind dann die Reform-Jüdinnen, die diese Kunstwerke gemacht haben, weil diese Corsage ist von einer religiösen Jüdin gemacht worden. Ja, also das lässt sich auch nicht immer alles so wegschieben. Naja klar, alles was irgendwie provokant ist oder fortschrittlich ist, ist Reform und alles was rückständig und mittelalterlich ist, ist orthodox. Das sind Bilder, die auch nicht funktionieren. Und das zeigt diese Ausstellung eigentlich auch ganz schön.
Ja, ich glaube, und das geht da auch, wie du sagst, ganz viel um Begriffe und die Nutzung. Also mit was für einer Sprache sprechen wir darüber? Also weil ich glaube, gerade orthodoxe Traditionen sind einfach auch schon wahnsinnig alt und lange her und nach anderen Vorstellungen und Begriffen auch konzipiert. Und ich glaube, da braucht es einfach wirklich eine Sensibilität auch mit der Definitionen und zu gucken, man kann eben nicht einfach nur sagen, das ist unfeministisch oder Unterdrückung oder sonst was. Also das sind Dinge, das sind auch Definitionen oder Wörter, die wir jetzt benutzen, die sich nicht so leicht auch auf so eine alte Tradition anwenden lassen. Was ich jetzt noch so, weil wir gerade aus dem Museumsbereich sind, was für mich immer ein super spannendes Thema ist und was ich in meiner Arbeit im Jüdischen Museum in Augsburg stark gemerkt habe. Also wir haben ja in Augsburg eine Sonderposition, weil das Museum und die jüdische Gemeinde sich einen Gebäudekomplex teilen. Also das eine ist Museum und der andere Teil ist eben Gemeinderäume und dieses Gesamtkonzept führt oft zu ein bisschen schrägen Situationen mit den BesucherInnen. Und auch als Museumsguide ist man einfach oft so in einem Zwiespalt zwischen Aufklärung und Voyeurismus. Also was davon ist jetzt hier, also inwieweit kann ich hier aufklären, inwieweit können wir hier darüber sprechen, wie sieht denn jüdisches Leben aus, wie schaut das so ein Alltag aus? Es kommt natürlich total darauf an, spreche ich mit einer 6. Klasse oder spreche ich mit einer Rentnergruppe, ist total klar. Aber es gibt einfach auch, oder es gab dann schon echt Situationen, da war egal, wer gerade über den Hof läuft, ob das jetzt jemand von der Gemeinde ist oder nicht. Und man merkt irgendwie, da ist was absolut Voyeuristisches dahinter, jetzt endlich mal einen echten Juden zu sehen. Also um es jetzt ganz platt zu sagen, aber man ist da einfach in einer Grauzone, finde ich. Und ich finde, man darf die auch ruhig mal ansprechen, man darf da auch ruhig mal drüber sprechen. Inwieweit ist denn auch so ein jüdisches Museum voyeuristisch, ja? Und die Frage würde ich dich auch tatsächlich ganz gerne stellen, weil du ja irgendwie eine Doppelrolle auch hast oder da auch irgendwie sicherlich eine Meinung dazu hat. Und ich würde dich das gerne fragen, was denkst du denn so? Wo ist da die Grauzone? Wo wird es schwierig und wo ist es aber wichtig aufzuklären?
Meine Rolle in diesem Museum ist halt, Phänomene zu beobachten, sie auch zu bearbeiten, zu versuchen, sie museal anzubringen. Und das unterscheidet sich überhaupt nicht von anderen kuratorischen Bereichen, ja. Also beobachten, sammeln, Unsichtbares sichtbar machen, das ist meine Aufgabe im Museum. Und ich habe das große Glück, ich persönlich habe das große Glück, dass der Inhalt dieses Museums natürlich mich auch persönlich tangiert, betrifft, für den ich leidenschaftlich bin, der Berufung ist auch für mich. Also das empfinde ich als ein Glücksfall, dass ich mich selber da auch ganz stark einbringen und verwirklichen kann. Und dazu kommt noch, dass wir halt als Jüdisches Museum in Frankfurt wirklich versuchen, immer die jüdische Perspektive einzunehmen. Und da hilft mir persönlich, gerade auch beim Sammeln und Beobachten und so, hilft mir vielleicht auch mein Einblick in jüdische Communities. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass nicht jemand das auch machen könnte, der nicht jüdisch ist oder nicht jüdisch-religiös ist oder so. Ne? Also das ist keine Bedingung. Aber wie gesagt, also dass das so gut für mich funktioniert und harmoniert, auch im Team und in der Direktion, das ist einfach ein ganz großer Glücksfall für mich selbst. Zu den Erwartungen, sagen wir mal so, die vielleicht von Publikum an uns herangetragen werden, an uns als jüdisches Museum, ist natürlich oftmals die Vorstellung oder der Wunsch, und da kommt so ein bisschen dieser Voyeurismus mit rein, vielleicht den du angesprochen hast, ist der Wunsch, dass man hier jetzt Juden und Jüdinnen begegnen könnte. Ja, also dass ist nicht bei allen, aber bei einigen sicher da. Und zu verstehen, dass das keine jüdische Gemeinde ist, sondern ein städtisches Museum, das versucht, auf einer wissenschaftlichen, auf einer musealen Ebene Themen anzubieten, vielleicht auch an gesellschaftlichen Diskursen und Diskussionen mitzuwirken, auch eine Plattform dafür zu bieten. Das sehen viele vom Publikum vielleicht zu Anfang nicht so oder kommen nicht mit diesem Verständnis zu uns. Aber ich glaube, dass es sehr schnell gelingt, sei es, dass man eine Tour macht, sei es, dass man sich die Dauerausstellung anschaut in Ruhe, sei es, dass man sich auf Wechselausstellungen einlässt, man sehr schnell merken kann, dass die Vermittlung von jüdischer Kultur und jüdisch sein und so nicht durch Juden und Jüdinnen passieren muss. Ja, das funktioniert auch über Tools, wie eben Ausstellungen und Gegenstände. Und von daher, ja, also diesen Voyeurismus, den kennt man, also in ganz extremen Formen, das ist mir im Museum nie so passiert, aber viel früher mal, als ich noch studiert habe, dass es Menschen gibt, die dann kommen wollen und fragen, ob sie einen mal kurz anfassen dürfen. Sie wollten mal Juden anfassen. So, das gibt's auch, ja, und das ist voyeuristisch. Also das ist voyeuristisch, das ist Missbrauch, ja, also von, ich meine nicht körperlichen Missbrauch, aber so ein Missbrauch von Menschen zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Und sei es nur, weiß ich nicht, einer Täter-Opfer-Umkehr, ja, um das mal soziologisch auszudrücken. Ich glaube, man kann auch dadurch, dass man ja selber das gestaltet und selber den Menschen erstmal was eröffnet, was man vorgeprägt hat und strukturiert hat, kann man natürlich auch sehr viel lenken, wo der weitere Dialog denn dann dahin gehen soll. Mit der jüdischen Gemeinde muss ich sagen, also du schilderst jetzt eine Situation in Augsburg, dass ihr halt einfach diese räumliche Nähe habt oder auch zum Teil die gemeinschaftliche Nutzung. Das ist natürlich hier in Frankfurt nicht so, weil beide sind völlig eigenständige Institutionen, auch räumlich eigenständig. Aber es gibt oft auch Kooperationen. Also ein großes Beispiel kann ich geben, wo sich es ganz stark ausdrückt, ist in unserem neuen Museumscafé, ja, das Flow Daily, das von einem Pächter betrieben wird. Und es fiel eben relativ früh die Entscheidung zu sagen, wir versuchen dieses Café wirklich koscher zu machen. Nicht koscher Style, sondern wirklich koscher mit Zertifikat. Somit für koscher essende Menschen nutzbar. Ja, und auch vielleicht nicht nur für sie, sondern auch eine Authentizität zu vermitteln. Also ein Café nicht nur zu betreiben in, naja, so könnte es sein, sondern so ist es. Und das funktioniert in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde. Das Rabbinat macht da mit, stellt das Koscher-Zertifikat her, sichert eine gewisse Kontrolle, dass das auch wirklich nach allen Maßstäben nutzbar ist. Also da funktioniert es sehr gut.
Ja, spannend. Und ich finde es auch nicht verwerflich, sich einfach mal die Frage zu stellen, wie geht es gut, wo geht es eigentlich nicht oder wo mache ich das vielleicht auch nicht gut oder wo kann ich das? Ich meine, wir sind ja hier mit dem Podcast auch was. Also es ist ja irgendwie alle umfassend, so sich selbst einfach mal ein bisschen zu reflektieren, wo kann man sich da positionieren, auch gegenüber solchen Erwartungen und vor allem, wie schaffe ich es, diese Erwartungen nicht zu treffen und damit vielleicht sozusagen eine richtig gute Ausstellung zu machen, indem man eben sagt, okay, da sind vielleicht deine Erwartungen, aber ich möchte genau die nicht treffen.
Das ist eine schöne Formulierung, ja, als Museum, als Grundsatz zu sagen, wie schaffen wir es, die Erwartung nicht zu treffen? Ja. Das merke ich mir, vielen Dank.
Gerne. Und dann sind wir wieder bei Erwartungen und Darstellung, weil eine Sache, die müssen wir einfach jetzt noch besprechen. Wenn wir über Popkultur sprechen, wenn wir über orthodoxe Gemeinden sprechen und ich denke, wer Netflix hat, fast alle haben zumindest die eine Serie gesehen und zwar Unorthodox, was auf dem Buch von Deborah Feldmann fußt. Und dann gibt es noch eine zweite Netflix-Serie, die Stiesel heißt. Da geht es auch um eine orthodoxe Familie. Und da gibt es ja bestimmte Darstellungsmuster. Und weil du vorhin noch gesagt hast, das ist mir nämlich dann eingefallen, es muss nicht unbedingt von der jüdischen Community gemacht sein. Aber ich weiß, dass zum Beispiel bei Unorthodox tatsächlich ganz viele Schauspieler auch aus einer jüdischen, das liegt einfach auch daran, dass teilweise Jiddisch gesprochen wird oder Hebräisch. Also das ist tatsächlich auch aus der jüdischen Community teilweise produziert ist. Und ich würde dich gerne um sozusagen deine Meinung auch der Darstellungsform oder dich danach fragen und auch, also bei mir wird es dann schon auch irgendwie entgegengebracht, ich habe doch da das gesehen oder ich habe doch da das gehört, was es denn auch bedeutet, das in der Popkultur durch solche Serien auch so darzustellen.
Ja, das ist eine wichtige Frage, ne? Weil wir alle ja immer monieren, die mediale Darstellung von jüdischen Themen durch eine Abbildung eines Kippa-Trägers von hinten oder so, ne? Also, oder wenn es um irgendein jüdisches Thema geht, immer irgendwelche Streimel, Kaftan eben da abzubilden, um irgendwie eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Oder vielleicht sind auch solche ja vielfältigen Bilder auch einfach noch nicht vorhanden, und zwar nicht physisch vorhanden, sondern in den Köpfen der Menschen noch nicht vorhanden, dass es nicht immer so sein muss. Aber okay, ist sehr plakativ. Die beiden Serien, die du angesprochen hast, ja, ich finde, an beiden kann man eigentlich so ein bisschen die Unterschiede merken, die beide doch haben. Ja, sie behandeln zwar eine Familiengeschichte, im Unorthodox in dem Fall von der Autorin, in Stiesel sind es eben die Stiesels, wobei ein großer Unterschied, glaube ich, darin liegt, dass Unorthodox eine sehr persönliche Geschichte erzählt, sowohl im Buch als auch im Film. Es geht um ein Schicksal, das aus der eigenen Perspektive erzählt wird, mit Erfahrungen, die negativ waren, und es ist eine schwierige Situation und es wird halt gelöst, persönlich gelöst durch Abwenden von dieser Community und Herausgehen. Ne? Und in Stiesel ist es eher, wie du sagst, eine Familiengeschichte. Ich würde fast sagen, eine Familiensaga, oder es ist im Stil von so Telenovelas, ja, die es so vor 20 Jahren aus Südamerika, glaube ich, gab. Also eigentlich komplett profan. Und es erzählt trotzdem Geschichten aus dieser ultra-orthodoxen Community in Jerusalem. Und wenn ich mir beide so ins Gedächtnis rufe, dann war mein Eindruck bei Unorthodox doch, dass es, also den Berliner Teil will ich mal gar nicht, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Den fand ich einfach schlecht. Den fand ich einfach sehr stereotyp. Das ist ja allerdings auch nicht der autobiografische von der Autorin gewesen. Ja, aber wenn ich mal so diesen New Yorker Satmar-Community teilnehme, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde, der ist irgendwie sehr traurig, düster, deprimierend geworden. Also die Atmosphäre dort ist nicht schön. Also da wird kein Mensch wird in sowas leben wollen. Und ich zweifle auch, ob man wirklich das so darstellen kann. Ja, also das ist ja wirklich, dass in diesen Szenen, da wird nicht einmal gelacht, da wird nicht einmal irgendwas witzig kommentiert, da wird nicht wirklich mal, selbst die Feiern, die da stattfinden, die Hochzeitsfeiern, das ist alles irgendwie nicht lustig, das ist alles gestellt. Und das ist bei Stiesel anders. Das ist bei Stiesel anders. Ich finde, auch bei Stiesel sind auch die traurigen Momente anders. Ich finde, sie gelingen ein bisschen authentischer. Also die Themen, die in Stiesel aufgegriffen werden, sind ja auch Reizthemen. Also der eine Sohn, der Künstler ist und da auch Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen in seiner Community. Der andere Familienvater, der seine Familie mal verlässt für eine Zeit lang, weil er irgendwie frei leben will in Südamerika und nichts mehr mit dem Judentum am Hut haben will, der dann wieder zurückkommt. Auch die Schwierigkeiten, die sich dann in der Partnerschaft da einstellen, oder die arrangierte Heiratsvermittlung durch Eltern, ja, also wie sich dann auch junge Leute dagegen wehren und irgendwie versuchen, doch ihre eigenen Partner zu wählen. Das sind Probleme, die angesprochen werden, die nicht immer 100% gelöst werden müssen. In Unorthodox wird es halt gelöst. Ne? Es wird eine Lösung herbeigeführt, die Autorin eben persönlich so gewählt hat, die Community zu verlassen. In Stiesel ist das nicht so vorrangig. Aber bei beiden Serien, muss man ja sagen, würde ja eigentlich dieses Stereotyp dieser Städteljuden total bedient. Ist ja auch so. Aber die Auswirkung, die Stiesel dabei hat, ist, glaube ich, nicht so negativ, wie es Unorthodox hat. Unbeabsichtigt vielleicht, ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber die Leute oder viele, das war so ein Hype, dieses Unorthodox zu sehen, haben da jetzt ein Bild von orthodoxem Judentum, das stellvertretend ist, manchmal für Judentum allgemein, manchmal für religiöses Judentum, manchmal für orthodoxes Judentum. Dass aber diese Satmar-Community ein winzig kleiner, minimaler Bruchteil vom Bruchteil einer großen jüdischen Gesellschaft ist, die viele Untergruppierungen hat, das wissen halt viele Leute nicht. Also es wird dann so, dieses Stereotyp wird eigentlich weiter bedient. Also jüdisch ist das. Und jetzt kommt noch dazu, dass jüdisch traurig ist, dass jüdisch Frauen unterdrückt und dass man daraus fliehen muss. Ja, also es ist wie eine Flucht, als wäre man irgendwie gefangen gewesen vorher oder so, auch physisch räumlich gefangen gewesen. Das sind so Sachen, die da beiklingen. Und ich weiß auch nicht, wie stark der Anteil der Satmar-Community an diesem Film, an der Mitwirkung dieses Films wirklich gewesen sein kann. Ganz ehrlich, also klar, man hat vor Ort gedreht, man hat versucht irgendwie, aber ne, also wenn ich mir angucke, Stiesel, da ist der Anteil, glaube ich, viel größer, wobei die Macher selber jetzt auch keine ultra-orthodoxen sind in dem Sinne, aber die haben sich da vielleicht viele dazugeholt. Und es ist ja auch, die Rezeption ist spannend. Also Stiesel ist ja in Israel gedreht, erstmal hauptsächlich in Israel konsumiert, und auf eine riesen Verliebtheit gestoßen, ja. Sowohl in der säkularen als auch in der ultraorthodoxen Welt. Und das ist sehr, sehr selten. Und ich glaube, es schafft es darüber, weil es diese Geschichten dieser Menschen einfach sehr feinfühlig und auch wirklich erzählt. Und ich finde, das ist in unorthodox nicht so.
Ja, und ich glaube, genau das, was du auch gesagt hast, also das reduziert wird. Keine Frage, ich fand das Buch wahnsinnig, das war super spannend für mich, war das ein Buch von einer Frau, die sich emanzipiert hat, die ihren Weg der Emanzipation aufgeschrieben hat, die sich gelöst hat von vielen Dingen. Und das Buch war, also das habe ich schon vor Jahren auch verschlungen. Und bei der Serie, dadurch, dass sie dann halt so massenweise auch konsumiert wird, was ja per se gut ist, aber das ist eigentlich ein zu dem Zeitpunkt noch mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal war, dass es nicht auch schon andere Serien dazu gab, neigt es dazu, dass es als die orthodoxe Gemeinde gesehen wird. Und das ist es in keinster Weise. Also wir sprechen ja hier wirklich auch nochmal von einer Extremform. Da fehlt mir die Differenzierung zwischen Extremform von Religion und aber anderen, also und aber verschiedenen Auslegungen. Also ich glaube, das ist so das, was mir auch in der Rezeption dann tatsächlich oft gefehlt hat. Da die jüdische Geschichte war die jüdische Geschichte geflohen aus der Gemeinde in New York. Keine Frage, dass das schwierig ist. Ja? Also dass es durchaus eine Diskussion Bedarf oder Redebedarf da ist, da auch drüber zu sprechen. Was ist mit diesen Frauen, die ohne ihre Kinder teilweise die Gemeinden verlassen? Keine Frage, das sind große Themen. Aber wie werden die besprochen und vor allem wie allgemein werden sie besprochen? Und das fand ich dann schon immer, ja, bin ich vorsichtig mit der Serie und ja, mit der anderen. Ich fand es auch befremdlich. Also gerade Jerusalem, das ist ja dann nochmal eine andere Community, nochmal eine andere Lebensform. Und da dachte ich mir auch eben schon wieder so, ist das jetzt gerade voyeuristisch?
Kann es sein, ja. Also so wie man vielleicht so denkt, wenn man mal in Israel ist, in Jerusalem ist, dann fährt man im Auto halt mal durch, ja. Mehr Scherim oder so, ja, machen ja einige. Mal gucken, wie das denn so ist und so. Das hat natürlich auch mit Voyeurismus zu tun, ist klar. Ich finde also so in meiner Rezeption war das doch so, dass ich das Gefühl hatte, diese Stiesel lässt einen da aber rein. Also sie entbindet einen von diesem voyeuristischen Gefühl, ja, weil sie einfach uns als Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich da reinzieht und mit hereinnimmt in diese Familiengeschichten, in diese Wohngegenden und so. Vielleicht so unsere eigenen voyeuristischen Ängste schnell wegnimmt. So ging es mir jedenfalls.
Ja. Wenn du möchtest, können wir noch mal kurz sozusagen eine Unterteilung zwischen, weil wir ja gerade auch bei ultraorthodox und orthodoxen Auslegungsformen sind, wenn du möchtest, vielleicht möchtest du noch was zum modernen orthodoxen Judentum sagen, möchtest du noch eine Unterteilung machen zwischen ultraorthodox und modern und orthodox in seinen vielfältigen Facetten? Ich meine, das ist ja ein Riesenthema, ne?
Ich kann es versuchen, ja. Ich denke, dass es hilfreich ist, das zu versuchen. Und ja, werfe da auch gerne so meine Sichtweise herein. Vielleicht, um auch nochmal so die Trennung von Orthodoxie und Liberalem oder Reformjudentum auch nochmal ein bisschen klarer zu machen. Ich glaube, das ist vielen auch nicht so deutlich, ja, dass das orthodoxe Judentum eben davon ausgeht, dass die schriftliche Tora, die wir kennen, und die mündliche Tora, also die Auslegung dazu, die sich hauptsächlich im Talmud findet, eben göttlich offenbart ist. Also eine Göttlichkeit hat und somit nicht aushebelbar. Sie ist interpretierbar nach orthodoxer Vorstellung, und das ist ja das, was auch in den orthodoxen Schriften passiert, rauf und runter bis heute. Sie ist interpretierbar, man muss den Sinn suchen, man muss praktikable Lösungen finden, aber sie ist und bleibt göttlich. Das ist so die Grundlage. Wenn wir das Liberale und das Reformjudentum nehmen, ist eine andere Perspektive. Also wenn ich das mal als Nicht-Liberale oder Nicht-Reformerin versuche darzustellen, dass es durchaus eine göttliche Inspiration gibt bei Torah und Schrift, aber sie eben doch menschlich aufgeschrieben ist und sich entwickelt hat und somit nicht wechselbar ist oder nicht auch Elemente, die die Orthodoxie als unantastbar betrachten würden, nicht doch auch angetastet werden könnten von Menschen, die da neue Interpretationsformen suchen. Beispiele wäre Schabbat zu halten, ja, also dass ein orthodoxer Jude oder eine orthodoxe Jüdin würden am Schabbat nicht mit dem Auto zur Synagoge fahren. Und die liberale Bewegung hat da nochmal unterschiedliche Verhaltensweisen, je nachdem, wie reform oder liberal das ist. Da fällt diese Bastion in der Orthodoxie, weil man sagt, na gut, aber wenn man weit weg wohnt, dann ist doch wichtiger, dass man im Reform doch wichtiger, dass man zur Synagoge kommt, als dass man gar keinen Kontakt hat. Also das sind so feine Abstufungen. Und jetzt ist die Orthodoxie natürlich auch nicht der Großteil der großen jüdischen Community, ja, sondern es ist ja auch nur ein Teil dessen. Also ich würde schon sagen, die Mehrheit der jüdischen Welt ist säkular Und dann gibt es sehr viele Untergruppierungen. Und eine davon ist die Orthodoxie, die sich eher an Tradition festmacht, die sich wiederum unterteilt in verschiedene orthodoxe Richtungen. Also es gibt die Chassidim, da gehören diese Satma zu, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt viele andere chassidische Richtungen auch. Dazu gehört die damals Gegenbewegung dazu, zum Chassidismus, die sich dann heute auch noch spiegelt, aber auch zur ultraorthodoxen Community gehört. Waren wir bisher nur in europäisch geprägten orthodoxen Communities. Es gibt aber orientalisch geprägte orthodoxe Communities, ja, die auch ihre eigenen Kennzeichen haben und Merkmale und ihre eigenen Gelehrten. Und also es splittert sich unheimlich stark auf. Aber ich würde sagen, wenn man von Orthodoxie ausgeht, dann ist die Ultraorthodoxie auch davon ein kleiner Teil. Und den Rest würde ich mal als Mainstream-Orthodoxie benutzen oder bezeichnen. Auch das wird der Sache nicht gerecht und ist nicht ganz fair, aber in Ermangelung besserer Wörter mache ich das einfach mal. Und da ist ein großer Teil tatsächlich die moderne Orthodoxie. Die Frage ist, die sich auch mir stellt, auch hier wieder am Wort modern. Modern hat oft so einen Beiklang von positiv, von was Gutem, im Gegensatz zu etwas Älterem, veraltet. Aber ich habe kein besseres Wort. Ich nenne es mal moderne Orthodoxie. Und das Moderne darin äußert sich vielleicht in diesem Konzept, dass man eben versucht zu vereinbaren. Also dass man versucht, eine säkulare Welt, in der man ja auch lebt, ne, auch als orthodoxer Mensch, und seine eigene jüdische Welt, die man so für sich definiert, zu vereinbaren und nicht das eine neben das andere zu stellen. De facto heißt das, dass man, als orthodox lebender Mensch, nicht nur von morgens bis abends sich mit heiligen jüdischen Schriften befasst und irgendwie hofft, dass irgendeiner einem mal Essen vorbeibringt, sondern dass man auch sich eine Berufsausbildung sichert und einen Beruf ausübt und auch im Familienleben dabei ist und das alles so ein bisschen zusammenpflicht. Und das, glaube ich, ein Ziel der modernen Orthodoxie, das zu ermöglichen und es meiner Auffassung nach auch durchaus gut zu kombinieren. Diese moderne Orthodoxie gründet vielleicht auf der damaligen Neo-Orthodoxie des 19. Jahrhunderts, die hier in Frankfurt begründet wurde von Rabbiner Hirsch, der genau das tat. Also es schwappten nun im Rahmen der Aufklärungsbewegung die Wissenschaften und die Heiligkeit von Wissenschaften über das neue Denken und drückte sich stark dann auch in Reformbewegungen aus im Judentum und verließ immer mehr traditionelle Pfade. Hirsch gründete also eine Gegenbewegung dazu, die aber versuchte, die traditionellen Pfade zu bewahren und aber die Schönheit und den Nutzen von Wissenschaften zu erkennen und mit hereinzunehmen. Da haben wir wieder dieses Kombinieren dieser zwei vermeintlichen Gegenpole. Und das hat sich eben gehalten bis heute. Also ich würde sagen, das modern amerikanische Judentum, modern orthodox amerikanische Judentum ist maßgeblich, maßgeblich. Auch durch die Migrationsbewegung damals eben aus Europa und Frankfurt nach Amerika, wo das dann wirklich weiterleben konnte. Das so als Abstufung der verschiedenen orthodoxen Gruppierungen und eben nochmal auch vielleicht die Abgrenzung zur Reform.
Ja, ich könnte da jetzt noch 1000 Fragen einwerfen.
Ich auch.
Ja, aber ich glaube, das ist doch auch irgendwie das Schöne an dem ganzen Thema, dass das ja einfach auch, oder vielleicht ist es ja auch das, was der Podcast machen kann, neue Fragen aufwerfen. Und wir sind ja lange noch nicht fertig, also tendenziell überhaupt über solche Themen zu sprechen und dann eine Sichtbarmachung irgendwie zu schaffen. Deswegen, ja, Wahnsinn, aber wir müssen ein Ende finden. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder
die Frage, ob wir wirklich die Frauen in der Orthodoxie ausreichend beleuchtet haben. Also wir haben natürlich jetzt nicht über Rollenbilder gesprochen. Das haben wir nicht gemacht, ja. Die Frage ist, ob das sein muss oder ob das so reicht, was wir angekratzt haben. Ich denke, wir machen sonst ein Fass auf, wenn wir es jetzt doch noch nehmen, dass man nicht in drei Sätzen klären kann.
Und ich glaube auch, das wären die Erwartungen.
Stimmt, wir wollen ja entgegen der Erwartungen uns verhalten. Sehr schön, ja.
Also sicherlich sind da jetzt die einen oder anderen enttäuscht, dass wir jetzt nicht über orthodoxe Frauen und ihre Rollen gesprochen haben. Aber ich glaube, wenn das wirklich nochmal ein Thema ist oder sein sollte und wir können das auch so mit reinnehmen, dann bedarf das einen sehr tieferen Blick und einen vielfältigeren Blick als den wir jetzt sozusagen geben können. Und ich glaube, das ist so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir jetzt da sozusagen so viel drauf einsteigen sollten, weil das bräuchte dann, glaube ich, nochmal eine Podcast-Reihe mit jeweils 6 bis 12 Folgen. Aber ich habe Angst, das wird ihm sonst nicht Genüge werden.
Ja, sehr schön. Ja, das denke ich auch. Also das ist auch meine Befürchtung. Es war vielleicht auch eine meiner Befürchtungen, am Anfang zu überlegen, ob wir überhaupt diesen Podcast so schön machen können oder so schön hinkriegen. Und die Lösung jetzt ist ja auch vielleicht ganz elegant, wie du sagst, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen und Themen gewählt haben, die wir selber spannend finden und nicht was andere.
Das ist, also tut mir leid an alle ZuhörerInnen, die Erwartungen wurden nicht, aber ich glaube, es gibt ja da auch einiges. Also man kann ja durchaus da auch noch weiter recherchieren und vielleicht gibt es auch nochmal die Möglichkeit, da nochmal mehr draus zu machen, beziehungsweise auch in den verschiedenen Museen. Wir sprechen ja, ob jetzt in Augsburg oder in Frankfurt, man kann da durchaus rein und ich glaube, ja, wir werden dem jetzt einfach hier gar nicht so gerecht geworden und das dann nur anzuschneiden wäre vielleicht... Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, was uns Spaß macht, was uns interessiert, worüber wir uns Gedanken machen, was uns beschäftigt. Und ich glaube, das ist schon die Perspektive, die wichtig ist.
Das ist die Selbstermächtigung, die wir vorgenommen haben.
Genau. So ist es. Ja, du, also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand es jetzt wunderschön.
Ja, ich danke dir auch. Das war ein tolles Gespräch und eine schöne Entwicklung auch, die wir beide hatten von der ersten E-Mail bis heute.
Ja.
Ja, wünsche euch da ganz viel Erfolg weiter, auch in den weiteren Podcast-Folgen, die ihr vielleicht noch macht, aber auch mit der Ausstellung. Drückt euch Daumen, dass sie noch lange und viel auch dann besichtigt werden kann in dieser Lockdown-Situation.
Ja.
Und hoffe, dass ich sie sehen kann.
Ja, also vielleicht kann ich ja hier auch einen Blog machen für alle ZuhörerInnen, dass wir auf jeden Fall bis August die Ausstellung noch drin haben, aber wir momentan nicht wissen, so wie es aber ausschaut, gibt es in den nächsten Wochen hier auf jeden Fall Öffnungen und oder zumindest Dinge. Ich kann es nicht versprechen, aber wir setzen die Hoffnung drauf.
Und das sieht so aus, ne? Ja, ja, finde ich auch. Zahlen entwickeln sich gut.
Wir haben auch noch eine Veranstaltung. Da kommt Lady Betray, weil wir auch über Kopftuch gesprochen haben und über Hip-Hop. Und die kombiniert da auch einiges, aber die wurde bis jetzt verschoben. Der neue Termin ist noch nicht ganz fix, weil wir die tatsächlich in Präsenz einfach da haben wollen. Sonst haben wir viele Online-Sachen gemacht, aber das ist so eine Sache, da hoffen wir noch drauf. Und das ist sicherlich auch nochmal gerade bei den Themen, die wir gerade so haben. Das ist natürlich sehr progressiv, was sie da so macht. Und sie hat aus dem muslimischen Bereich ja promoviert über das Kopftuch. Und da ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal fertig und ich bedanke mich ganz herzlich.